ARD.
Kai Schmieding hier. Hallo. Wasser, Boden, Rohstoffe, Allgemeingut gehört uns allen, unsere Lebensgrundlage. Aber einige wenige machen damit die großen Profite. Einige verdienen sich gar dumm und dämlich, sagt unser heutiger Gast. Und er sieht da eine große Ungerechtigkeit und eine Schieflage, die umso folgenreicher ist, je stärker uns die Folgen des Klimawandels treffen. Starkregen und Überschwemmung auf der einen Seite, Dürre und Hitze auf der anderen. Wie kommen wir da raus? Was kann man tun? Ich begrüße in Nürnberg ganz herzlich den Wirtschafts- und Investigativjournalisten Uwe Ritzer. Hallo.
Hallo.
Der Ausverkauf, Wasser, Boden, Rohstoffe, wer mit unseren Ressourcen Profite macht und was wir dagegen tun können. Das ist der Titel des aktuellen Buches von Uwe Ritzer. Er schreibt zum Beispiel über den Bereich Wasser. Während der Einzelne zum Sparen animiert wird, lässt die Politik die großen Schlucker, die 3/4 des Wassers in Deutschland verbrauchen, ungeschoren. Industrie, Energieversorger, Mineralwasserhersteller und Landwirte. Wir erfahren aber auch, welche großen Spieler davon profitieren, dass das Allgemeingut Boden bei uns immer knapper wird und inwiefern unser Energiewendehunger nach bestimmten knappen Rohstoffen prächtige Gewinne für einige mächtige sogenannte Rohstoffhändler in der Schweiz bedeutet. Wer sind die Profiteure? Was kann man tun? Welche Auswege gibt es? Und was hat diese Debatte über die Ausbeutung von Allgemeingütern auch mit dem Klimawandel zu tun? Das sind also die zentralen Fragen der kommenden 55 Minuten. Herr Ritzer, wie oft ist Ihnen im Zuge Ihrer Recherchen der Gedanke gekommen, eigentlich müsste ich umsatteln, nach Wasser bohren oder einen Brunnen kaufen und dann sogenanntes Mineralwasser verkaufen und damit das große Geld machen?
Ja, es ist schon ein lukratives Geschäftsmodell, da haben Sie schon recht. Aber ich persönlich, ach wissen Sie, ich bin so gern Journalist, das ist mein absoluter Traumberuf. Ich schreibe so gern Bücher, ich recherchiere so gern Themen wie dieses, weil ich es einfach für wichtig halte, dass die Menschen davon erfahren, dass man eine Transparenz herstellt. Und wichtig ist mir dabei auch, dass wir bei solchen Themen immer wieder verstehen, was es mit uns Einzelnen zu tun hat, dass das nicht Probleme sind, die irgendwo weit weg sind. Und da bin ich so beschäftigt, da komme ich nicht auf die Idee, einen Brunnen zu bohren.
Wie hoch kann aber jetzt die Gewinnmarge sein beim Mineralwasser, wenn ich sage, ich nehme das Grundwasser, das mich hier in Deutschland offenbar so gut wie nichts kostet, und ich mache daraus ein Mineralwasserprodukt, zum Beispiel für einen Discounter. Wie groß kann mein Verdienst dann sein?
Das ist ein Bombengeschäft. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Schreiner sind und Sie stellen einen Tisch her, dann müssen Sie das Holz kaufen, Sie müssen Schrauben kaufen, Lack kaufen, was immer Sie brauchen, um Ihren Tisch zusammenzubauen. Sie müssen erstmal investieren. Und ein Mineralwasserhersteller, der bohrt ein Loch in den Boden, macht einen Brunnen und holt dieses Wasser, wie Sie völlig zu Recht sagen, für umsonst in 3 Bundesländern, Bayern, Thüringen und Hessen, und in den anderen Bundesländern für wenige Centbeträge für den Kubikmeter aus dem Boden, füllt es in Flaschen ab und verkauft es. Und die Gewinne streicht er allein für sich ein. Und weil Sie nach der Marge fragen, in meinem Buch beschreibe ich einen Fall, der sicherlich ein Extremfall ist von Wasserausbeutung durch Mineralwasserförderung. Der hatte eine Gewinnmarge von über 30%. Und die anderen großen Mineralwasserhersteller liegen häufig bei 10-15%. Und da kannst du schon ordentlich Geld verdienen. Und zwar mit dem Allgemeingut Wasser. Weil Wasser gehört uns ja allen.
Also wenn ich einen Brunnen habe, um das nochmal zu vergegenwärtigen, dann bezahle ich in den meisten Bundesländern gar nichts für die Entnahme und in einigen ja lediglich vernachlässigbare Beträge?
Bisschen umgekehrt. Sie bezahlen in 3 Bundesländern überhaupt nichts und in den anderen bezahlen Sie vernachlässigbare Centbeträge. Also um es mal ein bisschen plastisch zu machen, werden Sie, Kai Schmieding oder ich, Uwe Ritzer, für unser privates Leitungswasser mit Abwasser und allem Pipapo 2,50 oder 3 Euro, je nach Region ist das ja sehr unterschiedlich, abdrücken für den Kubikmeter, bezahlt Wirtschaft mit eigenen Zugängen zu Wasser, also der Mineralwasserhersteller, genauso wie der Landwirt oder auch andere Industrien oder Energieversorger, die viel Wasser brauchen, bezahlen 5 Cent, 7 Cent, 10 Cent. Am meisten bezahlt man aktuell, glaube ich, in Berlin mit 30 Cent.
Jetzt gibt es sicher bei uns im Land sehr seriöse Mineralwasserabfüller, die Produkte herstellen, die von den Menschen gebraucht und nachgefragt werden. Sie finden jetzt aber nicht alle unanständig oder finden Sie das insgesamt ein unanständiges Geschäft?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Das ist auch völlig legal. Aber es ist ein Problem. Schauen Sie, die Wasservorräte in Deutschland nehmen kontinuierlich ab. Und wir dürfen uns da nicht durch irgendwelche Überschwemmungen oder Fluten täuschen lassen, denn dieses Wasser rauscht oberflächlich ab über Flüsse dann irgendwann in die Meere und dann ist es weg. Das wenigste davon kommt wieder unten an, wo die Grundwasserströme sind und wo 2/3 in Deutschland unseres Trinkwassers gewonnen werden. Nein, natürlich ist das nicht unseriös. Was ich sage ist, die Mineralwasserhersteller, wie auch alle anderen großen Schlucker aus der Industrie, die sollen einfach für das Allgemeingut Wasser mehr bezahlen. Hm. Die sollen dieser Allgemeinheit auch was dafür geben. Dadurch würde Mineralwasser teuer, ja, das stimmt, oder teurer. Aber gut, andere Getränke sind es auch. Und wenn ich mir heute ein stilles Mineralwasser reinziehe, da behaupte ich jetzt mal, dass es in vielen Regionen unseres Landes wunderbares Leitungswasser gibt, das von der gleichen, vergleichbaren Qualität.
Das heißt, wenn so ein Mineralwasserhersteller das Wasser aus dem Boden holt, zum Beispiel das sogenannte Tiefengrundwasser, das ist also ein ganz wertvolles Wasser, was auch in sehr langer Zeit erst entstanden ist, dann ist das ein Problem. Aber es gibt ja Behörden, die auf diese Aktivitäten auch genau schauen und diese auch einschränken. Ist das denn nicht so, dass diese Behörden wirksam arbeiten?
Sagen wir mal so, wie läuft es denn ab? Du hast einen Brunnen und dann willst du da Wasser entnehmen, um Mineralwasser herzustellen oder aus anderen Gründen. Und dann gehst du zur Genehmigungsbehörde und die genehmigt dir ein bestimmtes Kontingent. So und so viel Wasser darf man im Jahr entnehmen. Und in vielen Fällen wird überhaupt nicht praktisch vor Ort kontrolliert, ob das auch eingehalten wird. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was du dann am Ende mit dem Wasser machst, überprüft ja auch keiner. Ich will jetzt keinen Überwachungsstaat, um Gottes Willen. Ich möchte nur einfach, dass man mit diesem Thema insgesamt viel sensibler umgeht. Mhm. Und weil Sie das Tiefengrundwasser ansprechen, ich beschreibe in meinem Buch eine Mineralwasserfirma in Bayern, die inzwischen Aldi gehört. Und diese Firma entnimmt 10.000 Jahre altes Tiefengrundwasser, mega rein, mega sauber, sehr gesund und füllt sie in Plastikflaschen ab und verkauft sie in der Aldi-Filiale. Das geht auf Dauer nicht mehr gut. Wir haben in Deutschland einen Verlust an Wasservorräten und deswegen können wir auf Dauer nicht mehr so weitermachen.
Wie prekär ist denn die Wassersituation in Deutschland zurzeit? Also gefühlt wechseln sich bei uns inzwischen sehr lange Phasen der Trockenheit mit sehr langen Phasen des Regens ab. Deckt sich das mit Ihren Daten?
Das deckt sich mit den Daten und es deckt sich vor allem auch mit den Prognosen und mit den Beschreibungen, was die Klimaforscher uns seit Jahren mitgeben. Wir erleben jetzt exakt das, was die Klimaforscher, größte Teil der Klimaforscher uns seit Jahren vorhersagen. Sie haben es völlig richtig beschrieben. Ja, und was heißt das für uns? Es gibt eine amerikanisch-deutsche Forschergruppe, die davon ausgeht, dass wir seit der Jahrtausendwende, also seit dem Jahr 2000, mindestens einmal die Menge des Bodensees an Wasservorräten in Deutschland verloren haben. Es gibt Experten wie Frau Dr. Thiemet in Bayern zum Beispiel, die geht von einem Grundwasserverlust von 20% mindestens in diesem Zeitraum aus. Mhm. Gleichzeitig aber brauchen wir ja mehr Wasser. Wenn es länger trocken ist und heiß ist, nicht nur, weil wir mehr trinken und häufiger duschen, sondern auch die Landwirtschaft zum Beispiel braucht deutlich mehr Wasser. Auch für gewerbliche Zwecke braucht man deutlich mehr Wasser. Und wir bekommen immer mehr Bedarf in den Industriebereichen. Wenn Sie heute ein Rechenzentrum, wenn Sie ansiedeln, eine Chipfabrik nehmen, das sind alles unglaublich wasserintensive Industrien, auf die wir aber auch ja nicht verzichten können. Also wir alle wollen Digitalisierung, wir alle wollen unser Handy nutzen. Wir können nicht auf Rechenzentren und auf Chipfabriken verzichten.
Das heißt also, wenn diese Entwicklung tatsächlich so ist, dass dieser heftige Regen, den es ja bei uns auch wochenlang gibt, dass der nicht in der Lage ist, die Folgen einer wochenlangen Trockenheit auszugleichen. Was ist der Hauptgrund dafür, dass, wenn man könnte ja sagen, es regnet wieder und dann ist das alles schon wieder ein bisschen ausgeglichen?
Man muss es sich so vorstellen. Wenn Sie Trinkwasser fördern, müssen Sie seit vielen Jahren immer tiefer bohren, weil oberflächennahe Grundwasserschichten in der Regel durch landwirtschaftliche Einträge, durch, wenn Sie so wollen, Gift oder Schadstoffe von oben verunreinigt sind. Also bohren die Wasserversorger, auch die Mineralwasserhersteller, immer tiefer. Und je tiefer du bohrst, desto mehr förderst du in der Regel besonders gut geschütztes und auch älteres Wasser. Und ja, wenn du das irgendwann übertreibst, dann werden eben die Grundwasserstände da unter uns allen immer weniger.
Eine große Niederschlagsmenge führt nicht unbedingt dazu, dass die Grundwasserspeicher wieder aufgefüllt genau. werden. Im Buch ist mir erinnerlich dieses plastische Beispiel aus Spanien vom Oktober 2024.
Ja, genau, da gab es ja, das haben wir alle noch im Kopf, diese schrecklichen Bilder, wo im Raum Valencia plötzlich unglaubliche Fluten ganze Dörfer weggespült haben. Im Übrigen hatten wir solche Bilder auch schon aus Norditalien, wir hatten sie aus Slowenien. Das sind eben Starkregenereignisse und da kommt Wasser in unfassbarer Menge innerhalb kürzester Zeit. Oder in so langen Zeiträumen, da regnet es dann halt mal richtig brutal und heftig 2 Tage lang, kommt auf die Erde, aber die Erde ist nicht in der Lage, das sofort aufzunehmen. Es gibt diesen wunderbaren Vergleich, wenn Sie eine ausgetrocknete Zimmerpflanze haben und da gießen Sie plötzlich Wasser drauf, dann läuft dieses Wasser erstmal eine Zeit lang oberflächlich ab, es sickert nicht sofort ein. Mhm. Und das ist genau das Problem. Das, was nicht einsickert, kann auch nicht Grundwasserschichten wieder neu auffüllen.
Und das zeigt auch, wie wichtig die Böden sind. Ein weiteres großes Thema Ihres Buches, auf das wir noch zu sprechen kommen. Gibt einige Hörerfragen. Dr. Susanne Klages hat uns geschrieben. Anfragen an den Autor @sr.de. Ihre Frage ist, müssen nicht alle bestehenden Genehmigungen zur Wasserentnahme neu verhandelt werden? Diese sind teilweise sehr alt und gingen von anderen Voraussetzungen aus. Braucht es dazu eine nationale Gesetzgebung? Die Frage von Susanne Klages.
Ja, Frau Klages hat absolut recht. Wir haben inzwischen die Tendenz bei den meisten Genehmigungsbehörden, soweit ich das überblicken kann, dass sie sagen, wir vergeben jetzt ein bestimmtes Wasserkontingent nicht mehr auf 20 Jahre. Also wir erlauben einer Firma oder einem Landwirt oder wem auch immer nicht mehr über 20 Jahre eine bestimmte Menge über seinen Brunnen zu entnehmen, sondern wir machen das innerhalb nur noch auf 5 Jahre, auf 7 Jahre, auf 10 Jahre. Aber ja, ich würde auch sagen, man muss es generell neu verhandeln. Und man muss auch überall die Rettungstür einbauen und sagen, wenn das Wasser irgendwann knapp wird, dann hat die öffentliche Wasserversorgung Vorrang. Das heißt, dann musst du auch damit leben, dass dein Wasser als Unternehmen kontingentiert wird, dass du weniger entnehmen darfst, als wir dir irgendwann in einem Bescheid erlaubt haben. Mhm. Es reden in Deutschland Politiker und leider auch manche Wissenschaftler die ganze Zeit davon, die öffentliche Wasserversorgung hätte immer Vorrang, das, als wäre das irgendwo in Stein gemeißelt. Das ist aber nicht so. Das steht nirgendwo drin und es gab auch noch keinen solchen Konfliktfall, wo man dann so etwas vor Gericht mal ausgefochten hat. Also wo eine Firma Betrag X, Menge X an Wasser entnehmen darf und dann kommt die Behörde und sagt jetzt aber weniger. Und dann kommt die Firma und geht vor Gericht und klagt dagegen. So einen Fall hat es noch nie gegeben. Aber wenn wir so weitermachen, so sorglos, dann wird das der Fall sein.
Elmar Teves hat uns geschrieben, ebenfalls an Fragen an den Autor @sr.de. Elmar Teves aus Heusweiler, er fragt, Rohstoffe wie Wasser werden immer knapper. Wie sieht der Autor die Verschwendung von wertvollem Trinkwasser, zum Beispiel in der Toilettenspülung? Welche Ideen gibt es da als Alternativen?
Das ist immer ein etwas beliebtes Argument auch der Mineralwasserhersteller, die sagen, naja, wenn mein Mineralwasser gekauft wird, dann wird es zu 99% davon werden getrunken. Und nur wenig wird weggeschüttet. Und vom Trinkwasser, das die Menschen aus der Leitung holen, geht ja so viel durch die Toilette. Das stimmt. Aber ich möchte schon mal eines sagen. Seit der Mensch begonnen hat, sich zu zivilisieren, hat er nicht nur Wasser getrunken, sondern er hat auch seine Körperhygiene und alles, was damit verbunden ist, mit Wasser erledigt. Das ist für mich etwas durchaus Zivilisatorisches. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sind Sie bei einem Wasserverbrauch von etwa 70%, 80% jeden Tag, der körpernah ist. Lassen Sie mich es mal so formulieren. Und insofern sehe ich das nicht so problematisch. Aber es ist auch doch wieder eine kleine Problematik drin. Was heißt, so klein ist die gar nicht. Wir haben natürlich auch leider keine Brauchwasserkreisläufe. Das wäre natürlich heute bei Neubauten zum Beispiel ohne weiteres möglich, dass wir Brauchwasserkreisläufe verwenden, dass wir zum Beispiel in einem Baugebiet jeder seine Regenwasserzisterne einbauen muss, was dazu führen würde, dass wir dieses Wasser für die Toilettenspülung verwenden könnten und nicht auf wertvolles Trinkwasser zurückgreifen müssen.
Als Brauchwasserkreislauf, Sie beschreiben im Buch das auch noch eine Ebene höher. Ich glaube, das Beispiel ist aus Dresden, wo in der Industrie ja auch jede Menge Wasser gebraucht wird, zum Beispiel zum Kühlen. Da gibt es ja auch Ideen für eine weitere Ebene der Wasserversorgung.
Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Es ist so, Dresden, das war für mich auch eine überraschende Erkenntnis, Ich war vor einiger Zeit in Dresden bei einer Veranstaltung und dann wurde ich dort aufgeklärt, dass Dresden davon ausgeht, dass sich der Wasserbedarf zwischen 2023 und 2030 bereits verdoppeln wird. Und die sagen, wir können nicht unsere Elbe hier irgendwie komplett dauernd anzapfen, weil die Elbe hat ja auch immer weniger Wasser wie viele Flüsse in Deutschland. Und deswegen überlegen die jetzt auch und planen auch Brauchwasserkreisläufe für die Wirtschaft. Ich halte das für einen absolut zukunftsfähigen Ansatz.
Also Brauchwasserkreislauf heißt, es gibt einen eigenen Kreislauf für Wasser, das in der Industrie halt gebraucht wird, zum Beispiel für Kühlung und sowas.
Ganz genau. Man muss für bestimmte Bereiche, wo Wasser benötigt wird, braucht man eben, muss man nicht reinstes Trinkwasser haben. Wenn Sie heute eine Anlage kühlen wollen, ein Kraftwerk kühlen wollen, dann müssen Sie nicht wertvollstes Trinkwasser nehmen.
Wir hören eine nächste Frage.
Was hält der Autor davon, den Verbrauch der Naturgüter Boden, Wasser, Luft noch stärker zu besteuern, um uns und kommende Generationen von den sozialen Folgen von Umweltbeeinträchtigungen zu entlasten?
Herr Ritzer.
Es muss nicht immer Steuer sein. Also ich halte grundsätzlich viel davon. Bleiben wir mal kurz beim Wasser. Fangen wir mal so an. Beim Wasser geht es mir gar nicht um Steuer. Man könnte bei Wasser es ganz einfach regulieren, indem man den sogenannten Wassersend, das Wasserentnahmeentgelt, das eben in 13 Bundesländern ein paar Cent beträgt und in anderen Bundesländern, in Bayern, Thüringen und Hessen umsonst, oder wo es überhaupt keinen Wassersend gibt. Wenn man diesen Wassersend so anheben würde, dass man die Nutzer, die großen Schlucker dazu zwingt, dass sie über Wassersparen nachdenken. Das ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Wenn ich heute ein Unternehmen habe, egal welches, und ich brauche sehr viel Wasser und ich kann dieses Wasser für umsonst oder für ein paar Cent bekommen, warum soll ich mir betriebswirtschaftlich Gedanken machen über die Dinge, über die wir gerade reden? Brauchwasserkreisläufe, Zisternen und was auch immer, Regenwassernutzung. Das muss ich nicht. Wenn aber mein Wasser, dieses Wirtschaftsgut Wasser, teuer wird, dann werde ich mir diese Gedanken machen. Und ich habe kein Problem damit, wenn man dann die Einnahmen aus dem Wassersend wieder in die Unternehmen rein subventioniert und sagt, wir unterstützen euch, wenn ihr das macht. Bei Boden würde ich unserem Hörer absolut recht geben. Ich glaube, dass wir im Bodenbereich der brutalen Spekulation, die wir erleben in den Ballungszentren, explodieren deswegen die Mieten und die Immobilienpreise. Und auch auf dem Land wird es für Landwirte immer schwieriger, Boden zu nutzen, weil sie sich einfach bestimmte Pachtpreise gar nicht mehr leisten können, von Kaufen gar nicht mehr zu reden, weil die Konkurrenz zu finanzkräftig ist. In dem Bereich wäre sicherlich eine andere Steuerpolitik sinnvoll. Und bei den Rohstoffen, ja, da fürchte ich, da wird es nur international gehen. Diese Rohstoffkonzerne sitzen in der Schweiz. Sie kontrollieren weltweit die Lieferketten. Sie können die Preise nach Gutdünken von Rohstoffen, die wir alle brauchen für unsere Handys, für unsere Geräte, die wir haben, die können diese Konzerne steuern. Und das geht nur über Politik.
Auf Boden und Rohstoffe kommen wir gleich zu sprechen. Wir hören noch diese Hörerfrage, die noch zum Wasser passt.
Wieso wird Wasser für den Verbraucher immer teurer und wer kontrolliert bei der Industrie den Wasserverbrauch? Um die Umwelt zu schonen, müssten größere Kontrollen von der Politik veranlasst werden. Dies müsste auch bei Firmen passieren, die im Ausland produzieren.
Herr Ritzer.
Da bin ich ganz der Meinung unserer Hörerin und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch an einigen Stellen. Ja, kann ich mehr dazu sagen. Warum wird das nicht gemacht? Das ist für mich eben ein Webfehler der Politik. Wissen Sie, was mich so stört, ist, dass wir in Deutschland, wenn es um Klimapolitik geht, und da ist Wasser ein wunderbares Beispiel, da zelebrieren wir immer so ein Klein-Klein. Wir reden immer davon, Sie werden das jetzt erleben, wenn wir jetzt Trockenheit bekommen in der nächsten Zeit, nehmen wir mal an, es passiert, dann werden sofort die Appelle rausgeschickt, ja, was kann jetzt der Einzelne tun, um Wasser zu sparen? Da behaupte ich, der Einzelne tut bereits sehr viel. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser in Deutschland geht seit Jahrzehnten kontinuierlich zurück. Ich habe jetzt diese Woche gelesen, er liegt jetzt bei 121, 122 Liter pro Mensch und Tag. Das waren mal 140, 150. Warum? Weil die Menschen a. viel bewusster mit Wasser umgehen und b. weil natürlich wir auch in unserem Haushalten viel Geräte haben, die einfach wassersparender sind. Die Geschirrspülmaschine, die einfach viel Wasser viel weniger Wasser braucht als die Vorgängerin. So, wenn jetzt aber wieder Wasserknappheit auftritt, dann heißt die Haushalte sollen sparen. Und da frage ich mich langsam, warum eigentlich immer die Haushalte, die nicht einmal ein Viertel unseres Frischwassers in Deutschland verbrauchen, warum nicht endlich mal die großen Schlucker? Und da, es ist eine etwas banale Antwort, ich weiß, aber da ist einfach die Politik gefordert.
Also der Verweis auf den Einzelnen und seine Verantwortung ist immer so ein bisschen auch eine Art Ablenkungsmanöver, schreiben Sie im Buch, und Sie sagen, es muss eigentlich an die großen Spieler ran. Kommen wir auf den Boden zu sprechen. Das zweite große Beispielthema für Ihre Grundthese, dass Einzelne auf Kosten der Allgemeinheit eine Menge Geld verdienen. Inwiefern wird denn der Boden immer knapper und immer umkämpfter? Was sind die Hauptfaktoren, die den immer knapper machen?
Also die Fläche unseres Landes ändert sich natürlich nicht. Aber wenn Sie durch die Landschaft fahren, werden Sie feststellen, Gewerbegebiete wachsen. Wir brauchen Wohnraum. Die Wohnungen müssen ja auch irgendwo gebaut werden. Oder Sie sehen einfach große Photovoltaikfelder. Sie sehen Windräder. Auch für die Energiewende brauchen wir Boden. Also die Interessen. Und es gibt immer mehr Interessengruppen, die auf Boden zugreifen. Und das macht Boden immer kostbarer und treibt natürlich die Preise nach oben, weil Boden immer knapper wird.
Beispiel Städte, Gemeinden, die brauchen natürlich Boden für Wohn- und Gewerbegebiete und sie brauchen sogenannte ökologische Ausgleichsflächen, darüber schreiben Sie im Buch. Inwiefern verschärft denn das speziell die Bodenkonkurrenzsituation, zum Beispiel zur Landwirtschaft?
Ja, das ist ein Faktor von vielen, dass einfach die Zugriffe auf Boden werden immer Die Begehrlichkeiten auf Boden, lassen Sie mich so formulieren, die Begehrlichkeiten werden immer größer, ob das jetzt die Kommunen sind, die Ausgleichsflächen irgendwo suchen. Im Buch habe ich das Beispiel der Schweizer Post, die dann plötzlich 2400 Hektar Wald in Thüringen kauft, um ihre eigene Ökobilanz dadurch aufzufrischen oder aufzujubeln, besser zu machen, als sie ist. Das sind alles Dinge, die natürlich die Preise in die Höhe treiben. Wir kennen das aus den Ballungszentren und insofern betrifft es uns auch alle. Wenn du dir eben eine Mietwohnung nicht mehr leisten kannst, weil zu wenig da ist, wenn Bauträger auf Bauen verzichten, weil einfach das Bauen und damit auch der Grund, den sie erstmal dafür brauchen, zu teuer wird, dann zahlen wir am Ende alle die Zeche. Mhm. Und auf dem Land hast du eine ähnliche Entwicklung, vor allem in Ostdeutschland, wo es früher große landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften gab, und die dann irgendwann nach der Wende überführt wurden in große Agrarbetriebe. Und dann kaufen sich da irgendwelche sehr reichen Familien ein oder es kaufen sich sogar internationale Finanzinvestoren ein. Und zwar zahlen die Preise, wo der normale Landwirt um die Ecke gar nicht mehr mithalten kann. Warum? Weil er sagt, was ich da an Pacht für meinen Hektar Acker bezahlen soll, das kann ich nie wieder raus erwirtschaften.
Also die Schweizer Post, die zum Beispiel in Thüringen Wald kauft, um, flapsig ihre Ökobilanz zu Hause ein bisschen zu frisieren, die kann dort vor Ort so viel zahlen wie kaum ein anderer. Aber es gibt doch auf der anderen Seite auch Vorschriften, was Agrarland, was landwirtschaftlich genutztes Land angeht, dass das nur in Hände gegeben darf, wo es wieder landwirtschaftlich genutzt werden kann. Oder habe ich das falsch verstanden?
Das haben Sie völlig richtig verstanden, aber da gibt's einen einfachen Trick und das nennt man Share Deal. Die Investoren kaufen nicht das Land, sondern sie kaufen sich Anteile an den Unternehmen, die dieses Land bewirtschaften. Also letztendlich an den großen Agrarunternehmen, die unheimlich viel Land bewirtschaften. Und dann kauft sich so ein Finanzinvestor über einen sogenannten Share Deal, kauft er sich halt meinetwegen 90% einer solchen landwirtschaftlichen Firma, dann gehört ihm die Firma und damit hat er auch den Zugriff auf den Boden. Und das Fatale daran ist, er zahlt ja so gut wie keine Grunderwerbsteuer dafür. Und im großen Stil haben wir das auch. Als der Wohnungskonzern Vonovia vor einigen Jahren die in Berlin angesiedelte Deutsche Wohnen übernahm, waren das 130.000 Wohnungen und da funktionierte das nach genau dem gleichen Muster. Also man kauft nicht unmittelbar die Wohnung oder man kauft nicht unmittelbar das Stück Land, sondern man macht einen Share-Deal und kauft sich Anteile an dem Unternehmen, dem das gehört. Das ist der Trick.
Und dann habe ich als Investor vollständigen Zugriff auf das jeweilige Land, ohne formal auch nur einen Quadratmeter Boden zu besitzen. Ist das so?
Naja, Ihnen gehört die Firma und der Firma gehört der Boden.
Und bei Nutztieren ist dieses Prinzip heute auch aktiv? Also Nutztiere sind auch im Besitz von sogenannten Holdings in der Landwirtschaft?
Ja, natürlich. Nochmal, wenn Sie einen Bauernhof kaufen, mit allem, was da drin ist, die Tiere, die Maschinen, die Büros, keine Ahnung. Wir reden jetzt vom großen Bauernhof, wir reden jetzt nicht vom 10-Hektar-Betrieb, sondern von richtig großen Brummern, dann werden sie automatisch natürlich auch der Eigentümer dieser Teile, die da dazugehören, ob das jetzt Tiere sind, Maschinen oder Land.
Wir hören eine nächste Frage.
Wenn ich höre, wie die großen Profiteure mit dem Wasser und so weiter umgehen, vergeht mir die Lust, weiter sorgsam mit dem Wasser umzugehen. Die Profiteure demoralisieren die Sparsamen. Das kann ja wohl nicht der Sinn sein.
Da habe ich jetzt natürlich spontan erstmal so ein gewisses Grundverständnis für Ihre Haltung, aber ich halte sie trotzdem für falsch. Ich glaube, dass auf keinen Fall es so weitergehen darf, das habe ich vorhin gesagt, dass immer der Einzelne es richten soll. Ich glaube, das überfordert uns Menschen auch irgendwann angesichts der Unruhe in der ganzen Welt, der vielen Krisen, die wir haben, da machen wir zu. Das ist eine ganz normale Reaktion des Menschen. Aber wir haben natürlich auch, was Wasser angeht, eine ethisch-moralische Verpflichtung, das würde ich schon mal sehen. Sie können sich zum Beispiel überlegen, muss ich mir einen Pool im Garten machen? Und da rede ich jetzt nicht vom Planschbecken für die Dreijährige. Da wird niemand etwas ernsthaft dagegen haben können und wollen. Aber ich rede davon, muss ich jetzt einen Pool im Garten haben oder tut es im Zweifelsfall das Freibad oder der Badeweiher um die Ecke auch? Muss ich mein Auto die ganze Zeit waschen oder mache ich es halt nur, wenn es unbedingt notwendig ist und dann vielleicht noch in einer Waschanlage, die Wasserrückgewinnung macht, machen übrigens auch nicht alle. Also wir haben schon auch eine ethische Verpflichtung, die will ich auch nicht kleinreden, aber wir dürfen uns auch, glaube ich, nicht die ganze Zeit immer die Verantwortung für alles aufreden lassen. Das ist für mich auch eine Erkenntnis aus dem Missratinnenheizungsgesetz, wo viele Menschen sich irgendwann abgewandt haben und gesagt haben, mein Gott, das ist handwerklich so schlecht. Und gleichzeitig, ich soll jetzt hier den Klimawandel aufhalten mit meiner Heizung. Natürlich ist es sinnvoll, eine Heizung zum Beispiel klimafreundlich zu machen. Absolut klar. Und da kann jeder Einzelne auch was tun. Auch mit dem Konsumverhalten, mit dem, was man einkauft, wie man einkauft. Aber wir müssen mal davon wegkommen, dass wir immer so tun in Deutschland, als müsste der Einzelne alle Probleme lösen. Da gibt es schon auch noch gewählte Politiker. Und die Klimapolitik, wenn ich das noch sagen darf, ist ein Paradebeispiel dafür. Wenn wir es schaffen wollen, die Erderwärmung zu bremsen, dann müssen wir international vorankommen. Dann dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir das in Deutschland alleine können.
Uwe Ritzer ist unser Gast heute. Sein Buch trägt den Titel Der Ausverkauf, Wasser, Boden, Rohstoffe, wer mit unseren Ressourcen Profite macht und was wir dagegen tun können. Sie erreichen uns unter 0681 65 100, können Ihre Fragen stellen oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, Fragen an den Autor @sr.de. Hiltrud Hausner hat uns eine E-Mail geschickt. Sie schreibt nochmal zum Wasser. Wer bestimmt die Höhe des Preises des Wassers bei der Entnahme des Grundwassers und warum ist es zum Beispiel in Bayern kostenlos? Kann man da keine Staffelung des Preises machen, dass der Preis bei der Entnahme auch vom Verbrauch abhängt? Je mehr, desto teurer, dass Firmen auch zum Sparen angeregt werden, schreibt uns Hiltrud Hausner aus Bad Heilbrunn.
Frau Hausner hat völlig recht. Wir haben heute viele Hörerinnen und Hörer, die genau an den richtigen Stellen meines Erachtens ansetzen. Um auf die Frage einzugehen, wer bestimmt es? Letztendlich bestimmt jedes Bundesland für sich, ob es zum Beispiel einen Wassersend erhebt oder nicht und wie hoch dieser Wassersend ist. In Bayern ist es so, da ist es ein jahrelanges Gewürge schon um diesen Wassersend. Im vergangenen Jahr haben die Freien Wähler und die CSU im Landtag einen Vorschlag vorgelegt. Der ist noch nicht Gesetz. Also wir haben immer noch keinen Wassersend. Bei uns ist Wasser immer noch für lau aus dem Boden zu holen. Aber dieser Vorschlag ist sowas von schwachsinnig, weil er überhaupt nicht eine Steuerungsfunktion hat. Es sollen zum Beispiel Landwirte weitgehend ausgenommen werden und es soll auch nicht kontrolliert werden. Und der Wassersend soll ab bestimmten Mengen erst eingeführt werden. Und er soll dann auch den normalen öffentlichen Wasserversorgern auferlegt werden, mit der Konsequenz, dass die das natürlich, wie sie es in anderen Bundesländern ja auch machen, wieder auf den Wasserpreis, den wir alle zahlen, umlegen. Das ist alles halb bis überhaupt nicht ausgegoren. Und der Ansatz wäre genau der richtige, zu sagen, die Politik, die Parlamente müssen die Rahmenbedingungen schaffen, unter denen das Allgemeingut Wasser in Deutschland entnommen werden darf. Die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, gehen davon aus, dass es so weitergeht wie in den letzten, was weiß ich, 50, 100 Jahren, dass wir Wasser ohne Ende zur Verfügung haben. Und diese Regelungen, die wir haben, blenden den Klimawandel und die Folgen des Klimawandels vollkommen aus. Nochmal, die Wasservorräte schrumpfen und darauf muss Politik reagieren. Und ein Ansatz wäre genau der, zu sagen, wir koppeln es an den Verbrauch.
Aber es gibt doch etwas, das nennt sich nationale Wasserstrategie, etwas, das Sie auch im Buch positiv bewerten. Warum scheint das so, zu so wenig positiver Wirkung zu führen? Oder wird das nicht konsequent umgesetzt, diese nationale Wasserstrategie?
Die nationale Wasserstrategie haben wir in Deutschland seit 2023. Im Frühjahr hat es die Bundesregierung verabschiedet. Entwickelt wurde sie schon zu Angela Merkels Zeiten, da fing das an. Und das ist ein Maßnahmenkatalog, ein Drehbuch, was man tun muss, um die Wasserversorgung über die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre hinaus sicherzustellen. 78 Vorschläge und die sind wirklich hervorragend. Das ist ein hervorragender Plan, den wir haben, nur er wird nicht umgesetzt. Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Erstens, wir haben natürlich in Deutschland Krisen jetzt im Moment oder in den vergangenen zwei Jahren zu bewältigen gehabt, die das Thema Wasser in den Hintergrund gedrückt haben. Ukraine, Gaza, Inflation, Wirtschaft, Rezession und so weiter, das kennen wir alles. Das Thema ist einfach im Bewusstsein der Politik, aber auch im öffentlichen Bewusstsein von uns allen nach hinten gerutscht. Und der zweite Punkt ist, es gibt eben beim Wasser nicht den einen Knopf, den irgendwer drückt. Man kann nicht sagen, du Brüssel, du Berlin, du Landeshauptstadt, ihr müsst es regeln, sondern es geht letztendlich nur, wenn alle politischen Ebenen zusammenarbeiten. Die einen sind für die Gewässer zuständig, die anderen wären dafür zuständig, dass wir uns mal endlich in Deutschland darüber Gedanken machen, wie wir dieses viele Wasser, das da manchmal als Starkregen rumkommt, in irgendeiner Form halten können, in Rückhaltesystemen, in Flächen, wo man es langfristig versickern lässt. Also ein Regenwassermanagement in Deutschland zu betreiben, das ist eine der großen Zukunftsaufgaben. Und das wird halt alles nur ja, in manchen Regionen mal besser, in anderen mal schlechter in Angriff genommen. Das ist unser Problem.
Rohstoffe sind ein weiteres großes Kapitel in Ihrem Buch. Wir haben es eben schon angesprochen. Wir alle wissen, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann brauchen wir zum Beispiel Material für Akkus, für Solarzellen, für Speicher, Elektromotoren, Chips, für all das. Wir wissen auch, die Abbausituation in den Ländern ist schwierig und prekär. Was viele aber nicht wissen, und das beschreiben Sie im Buch, wer sind denn die wenigen Profiteure von unserem großen Hunger nach Rohstoffen?
Herr Schmierling, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Wirtschaftsjournalist, aber selbst mir war die Dimension bis zur Recherche für mein Buch so nicht klar. Wir haben in der Schweiz vor allem riesige Konzerne sitzen, von denen haben, behaupte ich jetzt mal, 90% der Menschen in Deutschland noch nie etwas gehört. Die heißen Trafigura oder wie das Beispiel in meinem Buch Glencore. Glencore ist ein Unternehmen, das ist vom Umsatz her größer als Nestlé und Sandoz und Novartis, also diese beiden Pharmakonzerne und der Nahrungsmittelkonzern Nestlé zusammen. Also Glencore ist größer als diese drei Riesen, die wir alle kennen, zusammen. Und die kontrollieren die komplette Rohstoffkette. Jetzt könnte man sagen, na ja, das ist mir als Normalbürger eigentlich relativ egal. Nur am Ende hat es ja Auswirkungen auf die Produkte, die wir wiederum kaufen und wo diese Rohstoffe verbaut wurden. Klassisches Beispiel, das Handy. Mhm. Und diese Konzerne agieren deswegen aus der Schweiz heraus, weil sie dort so gut wie überhaupt nicht reguliert werden. Die können dort machen, was sie wollen. Und ich beschreibe im Buch Beispiele, wo einzelne Anteilseigner dieser Unternehmen oder auch Manager binnen allerkürzester Zeit Milliardäre werden – Ich gönne ja jedem seinen Erfolg. Es kann auch jeder verdienen, was er will. Ich bin, glaube ich, ein brutal neidfreier Mensch. Aber wissen Sie, es ärgert mich, dass das auf Kosten der Allgemeinheit passiert, weil Rohstoffe natürlich teuer werden, obwohl wir sie alle brauchen.
Also der Rohstoffsektor ist in der rohstoffarmen Schweiz größer als der Bankensektor, über den immer alle sprechen.
Stimmt.
Ein ganz großer Spieler, die Firma Glencore, Sie haben sie eben erwähnt, um da mal zu bleiben. Wie lauten denn nun die zentralen Vorwürfe, die gegen diese Firma erhoben werden?
Auch gegen Glencore gibt es immer wieder Vorwürfe der unterschiedlichsten Art. Also zunächst mal muss man sich die Regionen anschauen, wo Rohstoffe, bleiben wir beim Kupfer, wo Glencore sehr stark ist, wo diese Rohstoffe abgebaut werden. In meinem konkreten Fall beschreibe ich es in Peru, wo im Hochland in einem riesigen Gebiet Bergbau betrieben wird und da wird das Kupfer aus der Erde geholt. Da werden Menschen rücksichtslos vertrieben, denen wird das Wasser vergiftet, die Tiere verenden, die werden vom Stromnetz abgekoppelt oder man schließt sie gar nicht erst an, um sie zu vertreiben. Das, was da passiert, passiert im Schatten der Weltöffentlichkeit. Warum? Das sind entlegene Regionen. In anderen Ländern, in anderen Kontinenten sind es oft politisch instabile Systeme im Kongo oder wo. Da kommen auch viele Journalisten nie hin. Und selbst wenn sie wollen, ist die Recherche dort kompliziert. Da fängt es an. Da gibt es schon Vorwürfe gegen Glencore. Es gab immer wieder Korruptionsvorwürfe gegen Glencore, auch der Amerikaner. Da gab es auch immer wieder große Strafen. Ich beschreibe das im Detail auch im Buch. Diese Firmen halten aber zum Beispiel auch riesige Lagerhallen, wo sie das Kupfer zum Beispiel, wenn ihnen die Preise auf dem Weltmarkt zu niedrig sind, einfach mal zurückhalten, um die Preise künstlich nach oben zu treiben. Und wenn ich sage, die kontrollieren die ganze Lieferkette, dann geht das eben so weit, dass am Schluss, dass der veredelte Rohstoff, der irgendwo hinten an dieser Kette rauskommt, halt auch wieder von Unternehmen veredelt wurde, die zu Glencore gehören oder mit denen die engste Verbindungen haben. Und das macht diese Macht aus.
Als Laie hat man ja das Gefühl, diese Rohstoffe, die dringend benötigt werden für die Energiewende, die sind halt sehr, sehr knapp. Aber wenn ich sie jetzt richtig verstehe, kann man wirklich auch sagen, diese Knappheit ist gewissermaßen auch teilweise künstlich herbeigeführt.
Diese Knappheit am Markt, wenn es um das Kaufen dieser Rohstoffe geht, ist zum Teil künstlich herbeigeführt, ja. Und ja, das Thema knapp, wissen Sie, das ist eine Definitionsfrage. Wenn ich aber weiß, dass bestimmte Dinge wichtig sind für die Zukunft, weil wir sie für unsere Handys, Stichwort Digitalisierung, brauchen, weil wir sie brauchen, wenn wir eine Energiewende hinbekommen wollen, weil sie in Windrädern verbaut werden, in anderen Anlagen der erneuerbaren Energien, dann muss ich sagen, wenn ich weiß, dass ich das brauche, dann muss ich mit diesen Rohstoffen eben auch schonend umgehen. Und ich muss dafür sorgen, dass die Allgemeinheit letztendlich was davon hat und nicht nur einige wenige Manager. Und in dem Zusammenhang, Herr Schmieding, wenn Sie noch kurz gestatten, es ist ja auch so, wir haben ja auch eine unglaublich negative Wegwerfkultur. Ja, früher, wenn du dir irgendwie ein Gerät gekauft hast, eine Waschmaschine oder was, dann hielt die gefühlt 10 Jahre. Heute kannst du sie nach 1,5 Jahren wegwerfen, weil einfach eine eingebaute Verfallsgarantie ist. Und das haben wir in vielen Geräten. Und dadurch wird eine Wegwerfmentalität, gerade im Elektronikbereich, wo viele dieser Rohstoffe verbaut sind, gefördert. Und wo landet der ganze Schrott? Also tatsächlich dieser Schrott, nicht selten irgendwo auf irgendwelchen illegalen Halden in Afrika. Das ist einfach ein krankes System.
Fakt bleibt aber, die Welt braucht Rohstoffe und die liegen nun mal oft in Ländern, ja, die haben eine andere Vorstellung von Demokratie, von Menschenrechten und Ökologie, als manche das hierzulande haben. Also egal, ob es solche Firmen wie Glencore gibt oder nicht, oder?
Ja, natürlich. Und wir sollten uns auch gar nicht der Illusion hingeben, dass wir jetzt sagen, aus diesen Ländern beziehen wir keine Stoffe mehr oder wir wollen keine seltenen Erden mehr aus China. Ja, da möchte ich mir gar nicht erst vorstellen, wie das im Bereich Digitalisierung und so weiter in Zukunft vor sich gehen wird. Nein, die Lösung ist ja nicht dann komplett auszusteigen, sondern du musst, auch wenn es einem manchmal schwerfällt, ja auch mit solchen Ländern reden. Du musst versuchen, Standards in diesen Ländern, in diesen Abbaugebieten, sei es Menschenrechte, aber auch was Umwelt und so weiter angeht, zu verbessern. Und das geht nicht nur, indem man durch die Welt reist und der ganzen Welt und den Politikern in China oder sonst wo erklärt, was sie zu tun haben, weil da schalten die auf stur, sondern es geht natürlich über Geschäfte. Und dann geht's um die Frage, wie gestalte ich diese Geschäfte aus? Und es gibt schon auch Branchen in anderen Bereichen, wo wir sehen, dass die Macht der Verbraucher und auch der Unternehmen, wenn es um die Rohstoffe geht, die sie sich holen, da ist. Das heißt, du kannst natürlich, wenn du Glencore bist, durchaus etwas ändern an den Bedingungen, in denen in Peru Rohstoff, also Kupfer, abgebaut wird. Aber wenn dich niemand dazu zwingt,
Müsste man auch mit der Schweiz reden? Sie sagen, das ist ein begehrtes Pflaster für Rohstoffhändler, weil offenbar das Interesse nicht übergroß ist, da so genau hinzugucken. Müsste man da auch möglicherweise was verändern und da diplomatisch mal Anfragen stellen?
In der Finanzwirtschaft hat es ja zum Teil funktioniert. Wenn Sie sich mal anschauen, bis zum Steuerskandal, ich nehme mal das kleine Liechtenstein, bis zum Steuerskandal um Herrn Zumwinkel, den damaligen Postchef 2008, da war Liechtenstein der Schwarzgeld und der Bunker für die halbe Welt. Und nach diesem Steuerskandal war es so, nicht nur in Deutschland, sondern die EU und auch die Amerikaner haben begonnen, Druck auszuüben und haben gesagt, ihr müsst euer extremes Bankgeheimnis jetzt lockern, sonst machen wir euch auf den Weltfinanzmärkten richtig Ärger. Und da hat es ja funktioniert. Also man hat auch die Schweiz verstärkt unter Druck gesetzt von außen international, weil man weiß, dass dieses Land als Finanzplatz sehr wichtig ist für die Welt, aber umgekehrt diese Welt dann auch dieses Schweiz natürlich ein Stück weit regulieren kann. Da hat der Druck funktioniert. Und natürlich, wenn wir da etwas ändern wollen im Rohstoffbereich, braucht es internationalen Druck.
Wir hören eine nächste Hörerfrage.
Wir wissen, dass die Wasservorräte weltweit immer mehr abnehmen, vor allen Dingen das wertvolle Trinkwasser. Gleichzeitig eine immer größere Verschmutzung erfolgt und ein wesentlich größerer Verbrauch durch die Industrie. Gleichzeitig enorme Armut und eine Bevölkerungsexplosion. Wie können all diese Faktoren durch Maßnahmen in Einklang gebracht werden, damit jeder über ausreichende Mengen Trinkwasser, die ja nun mal unabdingbar notwendig sind, verfügt?
Eine sehr große Frage, ja.
Das ist eine große Frage und die Hörerin mag es mir nachsehen. Wenn ich da jetzt die Antwort hätte, würde ich wahrscheinlich in der UNO eine sehr gut bezahlte Position begleiten. Nein, weltweit ist dieses Problem Wasser ganz generell nur zu lösen, indem man es lokal und regional löst. Also es gibt nicht den einen Knopf, den du drückst und die ganze Welt wird sauberes Wasser haben. Du musst dieses Problem vor Ort angehen und wir erleben es bereits in Deutschland, wenn es um unsere Wasserversorgung geht, dann ist die Situation in einer Gemeinde so und in einer Gemeinde 20 Kilometer entfernt schon ganz anders. Das hat mit der Hydrogeologie zu tun, also was unter uns in der Erde, wie ist es, wie schnell fließt da Wasser nach, wie viel Grundwasser habe ich, bin ich in einer trockenen Region wie Brandenburg oder bin ich in einer wasserreichen Region wie im Süden Baden-Württembergs. Also dieses Problem kann man nur vor Ort lösen. Und grundsätzlich ist die Problembeschreibung völlig richtig. Die Hälfte der Menschheit im Moment hat keinen gesicherten Zugang dauerhaft zu Trinkwasser, zu sauberem und damit auch zu sauberer Abwasserentsorgung, weil das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Nur muss man vielleicht in dem einen Land, dazu übergehen, Meerwasser zu entsalzen. In einem anderen Land wie in Deutschland muss man dazu übergehen, die Grundwasserströme und überhaupt auch unsere Flüsse und die Ökologie wieder zu ertüchtigen. Das kann man nur vor Ort jeweils entscheiden und lösen.
Sie geben im Buch ja am Ende Inspiration und ganz konkrete Ideen, was wir tun können, um die Probleme anzugehen. Wir können ja in den letzten 10 Minuten ein paar wesentliche ansprechen. Viele Hörer fragen danach. Wie realistisch ist es denn zum Beispiel, dass man sagt, gerade in Starkregenzeiten reichern wir das Grundwasser aktiv an und speichern dieses kostbare Wasser, das da vom Himmel fällt?
Also eine kurze Vorbemerkung, wenn Sie mir gestatten. Mir ist es sehr wichtig gewesen, dass ich nicht nur ein Buch über die Probleme im Wasserbereich und die Bereicherung mit den Gemeingütern Wasser, Boden und Rohstoffe schreibe, sondern dass ich auch einem Vorwurf, der mir sonst vielleicht zu Recht auch gemacht würde, begegne, nämlich dass man am Schluss auch Handlungsfelder zumindest definiert und sagt, da sind Ansätze, um etwas zu tun. ich verstehe mein Buch als konstruktiv und nicht nur, oh Gott, da gibt es einen Riesenskandal und am Schluss liest man es und dann steht man da irgendwie ratlos davor und sagt, ja, was muss jetzt passieren? Deswegen habe ich das gemacht. Und Deutschland braucht zum Beispiel absolut dringend ein Wassermanagement. Und zu diesem Wassermanagement gehört das, was Sie, Herr Schmeding, gerade angesprochen haben, nämlich die Frage, wie gehe ich mit Regenwasser um? Wenn ich weiß, dass es eben mehr Starkregenereignisse gibt, man kann auch nicht 100%, aber man kann schon bestimmte Regionen definieren, wo das häufiger vorkommt als in anderen, dann muss ich mir eben auch überlegen, was muss ich da vor Ort machen? Muss ich zum Beispiel Flächen, die im Moment noch landwirtschaftlich versiegelt werden oder auf andere Weise versiegelt werden, wieder der Natur zurückgeben, damit das Wasser dort sinnvollerweise vernünftig auch mal stehen kann und versickern kann? Wir hatten in Deutschland jahrzehntelang die Tendenz, dass Felder trockengelegt wurden, da wurden Gräben gezogen, noch und nöcher, mit der Konsequenz, dass wir jetzt eigentlich genau in die andere Richtung gehen müssen. Wir brauchen wieder mehr nasse Wiesen, wie man in der Landwirtschaft sagt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Der Bau von Regenrückhaltesystemen in der Landschaft, um dieses Wasser dann anschließend in den Wasserkreislauf wieder zu bringen oder aber auch kontrolliert versickern zu lassen, damit es Grundwasser wieder auffüllt, das wäre auch so ein Ansatz. Auch in der Abwassertechnik. Es gibt heutzutage bereits Möglichkeiten, Wasser, das, was in einem Klärwerk passiert, dafür zu sorgen, dass das Wasser, was am Ende rauskommt, Trinkwasserqualität hat. Da gibt es natürlich auch persönliche Hemmnisse beim einen oder anderen. Ich will doch kein Wasser trinken, das aus der Kläranlage kommt. Gut, aber man kann es, es kommt natürlich in einer unglaublichen Qualität heraus und man kann es natürlich wieder in den Kreislauf zurückbringen. Also da gibt es viele Ansätze und die Forderung nach einem Wassermanagement erhebt zum Beispiel sogar der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Dem gehören 2000 Unternehmen an. Er ist einer der großen Verbände in der Wirtschaft in Deutschland. Das sagen die seit Jahren. Das ist eine Forderung, die seit Jahren erhoben wird.
Zu ganz konkreten Regelungen hier noch eine Hörerfrage.
Was hält der Autor von der Verpflichtung, Regenwasserzisternen in Neubaugebieten verpflichtend vorzuschreiben? Der Hausbau hätte den Vorteil, dass er am Wassergeld spart. Außerdem wird weniger Grundwasser, zum Beispiel für die Toilettenspülung und die Waschmaschine und die Gartenbewässerung, benötigt. Und ein weiterer Vorteil wäre, dass der Steuerzahler ja entlastet würde, weil weniger dimensionierte Abwasserrohre vonnöten wären.
Ich bin absolut dafür, weil der Hörer in allem, was er jetzt gesagt hat, recht hat. Ich bin dafür, dass man für Neubaugebiete das vorschreibt und ich bin auch dafür, dass man für große Neubauten auch Brauchwasserkreisläufe, zum Beispiel wenn es große Bürogebäude sind, vorschreibt. Da könnte man ganz enorm viel machen. Im Moment haben wir noch den fatalen Mechanismus. Gemeinde will das machen. Weist ein Baugebiet aus, sagt den Bauherrn, ihr müsst aber hier Regenwasserzisternen verpflichtend machen. Dann laufen die ins Rathaus und sagen, hey, ihr habt ja wohl ein Rad ab, uns so zu belasten. Wir haben schon die teuren Baupreise. Ja,
Stichwort
die
Heizungsgesetz. Ne?
Heizungsgesetz. Ja. Aber ich glaube, es führt auf Dauer kein Weg vorbei. Und es ist technisch machbar und es ist auch in der Gesamtkalkulation finanzierbar.
Die Landwirtschaft ist ja auch ein großer Wasserverbraucher. Da sieht man ja, selbst an Hitzetagen schreiben sie immer noch diese großen Wassersprenger. Aber auch da gäbe es ja technische Alternativen, dass man die Bewässerung ein bisschen sinnvoller gestaltet.
Völlig richtig, weil diese großen Wassersprengeranlagen, da bedeutet das, dass wenn du da bei 30 Grad in der Sonne Wasser in 10 Meter, 5 Meter, 2 Meter, keine Ahnung, Höhe raussprühst auf die Pflanzen, dann kommt das wenigste unten an, weil das meiste verdunstet. Und in Israel, Kalifornien oder andere, auch in Wüstenstaaten, hat man schon lang Tröpfchenbewässerungssysteme, wo das Wasser quasi an der Erdoberfläche oder knapp darunter, da gibt es verschiedene Systeme, direkt an die Pflanze, an die Wurzel geliefert wird und dadurch ist der Verbrauch deutlich weniger.
Das Thema Bergbau und Wasser ist im Saarland ein emotionales, Stichwort Grubenwasser und seine Gefahren für Trinkwasser und Erschütterungen. Aber auch im Bereich Braunkohletagebau in der Lausitz gibt es wichtige Wasserfragen, habe ich in Ihrem Buch gelernt, allerdings mit ganz anderen Vorzeichen. Inwiefern bringt denn auch das Ende des Braunkohletagebaus für die Menschen in Berlin möglicherweise künftig Wassermangelprobleme, die man auch angehen muss?
Wir stehen in ganz Deutschland in allen Braunkohle Revieren, ehemaligen Braunkohlerevieren oder noch Braunkohlerevieren, vor gewaltigen Wasserveränderungen. Und ganz extrem ist es bei dem Beispiel Berlin und Lausitz. Seit über 70 Jahren wird Wasser, das in der Lausitz beim Tagebau im Weg ist, ja, wenn man da eben riesige Löcher buddelt und dann Grundwasserschichten durchbricht, dann ist dieses Wasser im Weg beim Abbau. Das wird immer in die Spree abgepumpt. Das gibt es seit über 70 Jahren, ist das so. Und es ist so, dass einfach die Berliner Wasserversorgung ganz wesentlich auf der Spree beruht. Die Spree kann bis zu 70% ihrer Wassermenge in der Spitze in Zukunft verlieren. Warum? Weil die Braunkohleregionen natürlich ein Stück weit völlig zu Recht sagen, hey, wenn wir keinen Tagebau mehr machen, dann können wir ja dieses Wasser jetzt für uns behalten. Dann müssen wir es ja nicht mehr wegpumpen, sondern wir können da zum Beispiel riesige Seenlandschaften machen, wir können Naherholungsgebiete machen und außerdem haben wir die hässlichen Löcher in der Landschaft zu und haben da eben einen schönen großen See. Das ist absolut verständlich aus der Sicht der Regionen. Es ist auch verständlich, wenn man Wasser als etwas begreift, was vor Ort sein muss und geregelt werden muss. Und bei Berlin wird es aber dazu kommen, wenn das so kommt in den nächsten Jahren, dann werden die Berliner und damit auch ein Teil ihres Umlands, etwa 3,3 Millionen Menschen, ein riesiges Versorgungsproblem haben, weil einfach nicht mehr genug Wasser dort ankommt. Das sage nicht nur ich, das sagt das Umweltbundesamt.
Welche Ideen gibt es denn? Wo soll künftig das Wasser für unsere Bundeshauptstadt herkommen? Sie das haben ja ist, recht, die wird ja noch weiter wachsen, als dass sie schrumpft.
Das ist eine gute Frage. Es gibt in Berlin einige Initiativen, um eben im Bereich Brauchwasser mehr zu machen, Regenwassermanagement zu betreiben und so weiter. Es werden stillgelegte Wasserwerke wieder in Betrieb genommen und so weiter. Für mich ist in meiner Beurteilung noch kein großer Wurf dabei. Mir ist es noch nicht so ganz schlüssig. Die Berliner gehen ein bisschen mit dem Thema so um, naja, wir kennen das ja, wir haben viele Probleme, aber Hauptsache wir sind sexy als Stadt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das Thema ist in der Berliner Öffentlichkeit und in der Berliner Politik noch nicht angekommen. Und das eine bedingt ja immer das andere. Über alles, worüber wir heute jetzt in der Stunde jetzt hier reden, wenn die Menschen sich dieser Problematik nicht bewusst werden, dann wird es auch keinen Druck auf die Politik geben, zu sagen, hey, da müsst ihr was ändern. Das ist einfach demokratische Erfahrung.
Zwei Minuten haben wir noch. Vielleicht noch einen Lösungsansatz, eine Inspiration zum wichtigen Thema Boden. Wie beendet man die in Ihren Augen unanständigen Geschäfte mit Boden? Welche Maßnahmen könnte es da geben?
Also ich bin absolut überzeugt, dass wir, wenn wir über Mietpreise, niedrigere Mieten, günstigeres Wohnen reden wollen, dass wir gar nicht als Staat gar nicht drum kommen, einfach Gewinne am Boden entweder zu besteuern, härter zu besteuern oder einfach da irgendwo eine staatliche Bremse einzubauen. Hans-Jochen Vogel, der früher ja Minister war und SPD-Vorsitzender, der hat sein Leben lang um dieses Thema gekämpft. Er wollte eine Bodenwertzuwachssteuer, weil er irgendwann mal ausgerechnet hat, dass jemand, der ein Grundstück besitzt, teilweise um dieses Grundstück sich innerhalb von 20, 30, 40 Jahren im Wert verzickfacht, also nicht nur verdoppelt und verdreifacht, sondern richtig verzickfacht. Und er sprach immer von leistungslosen Bodengewinnen. Also da hat jemand einen Boden, bringt keine Leistung, er hat ihn einfach nur. Und die Gewinne vervielfältigen sich. Und ich glaube, dass der Staat da einfach steuerlich eingreifen muss.
Beim dritten wichtigen Thema Rohstoffe des Buches, da sagen Sie, natürlich muss man auf die Schweiz einwirken, auf die Rohstoffhändler. Aber Sie haben es vorhin angedeutet, es gibt auch eine ganz simple Lösung für den Einzelnen. Das vergessen wir manchmal. Das fängt ja bei unseren eigenen Elektrogeräten an. Man kann die vielleicht ja auch mal versuchen zu reparieren und dabei Rohstoffe sparen.
Das ist richtig. Und wenn Sie heute mit Ihrem kaputten, Toaster irgendwo hingehen in Elektromarkt und sagen, mein Toaster ist kaputt, dann bieten die Ihnen einen neuen an. Das ist wahrscheinlich billiger als das Reparieren. Nein, wir müssen einfach auch wieder dazu kommen, dass wir mehr reparieren statt wegwerfen. Und es gibt auch gute Ansätze. Es gibt in vielen Städten gibt's jetzt Repair-Cafés, wo so die Tüftler sich treffen und da kann man dann sein Radiogerät hinbringen oder seinen kaputten Toaster und die schrauben da rum und auf wundersame Weise funktioniert das Ding wieder. Das ist absolut ein Ansatz.
Uwe Ritzer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach Nürnberg.
Ich danke Ihnen.
Der Ausverkauf Wasser, Boden, Rohstoffe, wer mit unseren Ressourcen Profite macht und was wir dagegen tun können. 288 Seiten, kosten 23 Euro, Penguin Verlag. Jeweils ein Exemplar geht an Evelyn Nell aus Saarbrücken, an Bernhard Meyers aus Homburg und an Elke Quinten aus Eppelborn. Kommende Woche sprechen wir über Thomas Mann. Der Germanist Kai Sina ist anlässlich des 150. Thomas Mann Geburtstags unser Gast, hat ein spannendes Buch geschrieben über Thomas Mann als politischen Aktivisten. Er war nicht nur einer der entschiedensten öffentlichen Fürsprecher der Demokratie, sondern auch einer der Warner vor dem Nationalsozialismus, schreibt Kai Sina. Tatsächlich kann die Art und Weise, wie der politische Thomas Mann dachte und handelte, uns immer noch inspirieren, meint Sina. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker, und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise. Zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philipps Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.